ja, lass mal mitmachen. Nee, mach das nicht. Und sagt halt der 12-Jährige zu mir, steht genau gegenüber von mir in diesem Raum, zieht an dieser Folie, also er raucht Schore und sagt zu mir gleichzeitig mit angehaltenen Armen, mach das nicht, das macht voll süchtig.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen, und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. So verstecken sich im Extremen Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich den Ex-Junkie Sick oder bürgerlich André Welter. Sick war gerade mal 13 Jahre alt, als er das erste Mal mit Drogen in Berührung kam. Jahre später wird er dann einen Bestseller schreiben, Schore, Stein, Papier. Schore ist der Straßenname für Heroin, Stein für Koks und Papier ist das Geld. Über 20 Jahre sind das die Eckpfeiler in Sicks Leben. Irgendwann als Teenie beginnt eine Abwärtsspirale aus Drogensucht, Beschaffungskriminalität und Haftstrafen. An seinem Tiefpunkt sieht Sick dann nur noch zwei Weggabelungen, Tod oder Gefängnis. Doch er findet einen dritten Weg und kämpft sich raus. In dieser Folge geht es vordergründig um Drogensucht, das Leben auf der Straße und im Knast. Was wir aber wirklich verstehen werden, ist, wie wichtig der Umgang mit den eigenen Gefühlen im Leben sein kann und vor allem, dass unsere negativen Emotionen einen maximalen Wert haben. Kaum jemand mag Angst, Scham, Wut, Traurigkeit oder Ablehnung. Und doch gehören solche Gefühle eben dazu. Sick musste radikal umlernen, um mit ihnen umzugehen. Und genau das macht seine Geschichte so wertvoll für uns alle. Die Drogen sind dabei die ganze Zeit nur zweitrangig. Es wird lange dauern, bis Sick das begreift, doch dann ändert sich alles. Los geht es jetzt an einem Punkt, an dem Sick verzweifelt versucht, sich eine Spritze Kokain in den Hals zu rammen. Ein lebensgefährliches Unterfangen, das er nur knapp überlebt. Sick oder André, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr, da hier zu sein.
Irgendwo in Hannover, früher Morgen, Herbst 1995.
Das Blut läuft wie Wasser an den Einstichstellen an meinen Arm und Handrücken herunter und tropft im Sekundentakt zwischen meinen Beinen auf den Asphalt. Irgendwie so fängt es an, ne?
Ja, es ist der Anfang von deinem Buch. Ich habe die Szene gelesen und war, wow, es lief mir kalt den Rücken runter. Ich hatte sofort dieses Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Christiane F. Ding im Kopf, wo ich so mit sozialisiert wurde, dass es irgendwie auch Menschen gibt, die heroinabhängig sind. Du schreibst immer wieder, jage ich mir die Nadel im Schein der Straßenlaterne in den linken und dann in den rechten Arm. Am liebsten würde ich die Nadel an der Halsschlagader ansetzen, aber dazu bin ich auch im Spiegel nicht mehr in der Lage. Meine Hände zittern und vor meinen Augen verschwimmt alles. Tränen schießen mir in die Augen. Durch den Nebel in meinem Kopf sehe ich den Sensenmann auf mich zukommen. So krass.
Ja, trifft es sehr genau. Das ist genau die Situationsbeschreibung, in der ich mich dann kurz vor meiner zweiten Inhaftierung auch befunden habe. Also Heroin war auf Platz 2 gerutscht mittlerweile, nach 10 Jahren irgendwie unterwegs sein, erste Haft schon hinter mir oder 7 Jahre unterwegs sein, und Koks hatte dann seinen Platz gefunden, und zwar Platz Nummer 1, und Kokain hat so eine Kraft, so erzeugt so eine Gier nach mehr, ja, dass ich in Kauf genommen habe, dass ich sterbe und das auch wahrgenommen habe. Also du musst dir dann vorstellen, das ging dann schon tagelang so ballern, heulen, bluten die ganze Zeit und kein Ende finden, keine Unterbrechung, nicht die Kraft haben, ja, aufzuhören. Ja, das trifft es ziemlich genau, so den Sensenmann. Also ich wusste schon, ich sterbe. Das war schon klar. Dieses Wissen war da. Es dauert nur noch wenige Tage. Heute, vielleicht morgen, übermorgen. Irgendwann wird der Knaller dabei sein, der mich wegschießt.
Und nimmt man das in Kauf in dem Moment?
Ja, also ich habe das in Kauf genommen. Erstens durch diese Kraft, die diese Substanz mit sich bringt, diese Gier, die man entwickeln kann, auch wenn man gerne teilt eigentlich und so, aber dann, wenn man das erlebt, ja, das macht was mit einem. Und der körperliche Verfall, zu der Zeit habe ich knapp 10 Monate geballert schon, vorher 6 Monate an der Pfeife gehangen, an der Crackpfeife im Grunde, und dann halt nahtlos in Spritzen gewechselt. Ich habe noch 48,4 Kilo.
Was? Wie groß bist du?
Ich bin 1,83.
Wow.
War mehr tot als lebendig, wochenlang schon eigentlich nicht mehr richtig geschlafen, gegessen sowieso nicht, eigentlich keine Flüssigkeit außer intravenös zu mir genommen, also trinken, essen, schlafen, alles fällt weg, es gibt nur noch das und am besten bis nicht mehr geht. Ja, das war so meine Konsumform und so diesen absoluten Höhepunkt, also das, was man sich von der Droge erwartet, vom Konsum erwartet, habe ich erst immer gefunden, kurz bevor die Lichter ausgehen, also so richtig weggeballert, so kurz vorm Exitus halt, das war so, oh ja, so war mein erster Druck, ich habe die Hälfte reingekriegt, dann habe ich gemerkt, okay, es wird schwarz vor Augen, gerade noch die Spritze aus dem Arm gekriegt, bin bewusstlos umgefallen, was sowieso ein ganz schmaler Grat ist bei Kokain, gibt es so eigentlich nicht die Überdosis, die du dir ballern kannst, weil dann bist du tot. Wenn du das überdosierst. Das gibt nur so diesen ganz schmalen Grad, kurz, so eine ganz winzige Linie, die Bewusstlosigkeit heißt. So, aber die musst du ganz genau abpassen. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich gejagt habe. Das ist der Kick, den ich aus dieser Substanz noch rausgequetscht habe. So kurz bis vorm Exitus, als wollte ich mich töten. Dabei wollte ich eigentlich mich nur besser fühlen.
Das wäre jetzt auch gerade meine Frage, wenn man sagt, in Kauf nehmen, klingt das nach einem Trade-off. Hier ist die eine Waagschale, da ist die andere. Ich kaufe mir etwas und muss dafür auf was anderes verzichten. Ist das in deinem Kopf wirklich so ein Verhandeln mit mir selbst oder ist das gar nicht so auf so einer rationalen Ebene noch?
Nee, das ist keine rationale Ebene. Das ist suchtgesteuert, das ist Gier, das ist du einfach nur die Jagd nach dieser kurzen Auszeit, weil ich sag, wenn der Koks-Express durch deinen Kopf rattert, in diesem Moment belastet dich gar nichts.
Wie lang ist das?
Das ist eine ganz kurze Phase.
5 Sekunden oder 10 Minuten?
Kommt auch auf die Dosierung an, die du dir wegmachst. So, das kann schon mal unter Umständen auch ein paar Minuten, dass du in diesem Zustand bleibst, Augen zu, Ohren zu, Füße hochgelegt, damit das Blut noch richtig durch den Kopf läuft und so. Ja, das ist eine kurze Phase. Und aus dieser kommst du hoch und es geht direkt weiter. Also sofort der nächste, weil das ist schon wieder jetzt gerade vorbei. Da will ich wieder hin. So, und das ist auch das Gemeine an Kokain sowieso. Immer den ersten Rausch merkst du. Und dann ist es nur noch die Jagd genau nach diesem Kick des ersten Steins durch die Pfeife, der ersten Spritze, die du dir setzt. Das ist dann immer nur noch die Jagd danach. Weil so gut wie beim ersten Mal fühlt es sich nie wieder an.
Was ich gerade noch nicht verstehe, in ein paar Minuten, wenn es richtig gut läuft, habe ich einmal das Gefühl, der Koks-Express rattert durch meinen Kopf und alles ist weg.
Ja.
Da bin ich angekommen, da fühle ich mich lebendig.
Ja, nee, das ist ja das Schizophrene.
Ja, genau.
Du fühlst gar nichts.
Okay, du fühlst gar nichts.
Genau, und das Nichtsfühlen ist für einen Süchtigen am Anfang, der nicht den Umgang mit negativen Emotionen hat er nicht und sich emotional nicht fühlen kann, nicht leiden kann, nicht selbst leiden kann, nimmt das als Betäubung. War, also nicht als Betäubung war, sondern als das gewünschte Gefühl. So fühlt sich Leben an. Okay. Obwohl es eigentlich im Paradoxon, also im Umkehrschluss, ist es ja genau das Gegenteil.
Genau.
Es macht dich kaputt, es macht dich fertig, es macht isoliert dich. Du nimmst emotional gar nicht mehr am Leben teil. Das heißt, du gehörst eigentlich gar nicht mehr dazu.
Und das, so,
du
das
bist zwar
ich.
Da, aber tot, emotional tot.
Genau, wenn du dann diese 10 Minuten hast, wo du irgendwie sagst, jetzt, dafür bin ich da. Das ist das, weshalb ich hier auf diesem Planeten bin. Dann fällt es mir jetzt auch viel leichter zu verstehen, wieso du dann sagst, okay, ich nehme das in Kauf, dass ich da sterben würde. Weil wenn du nur noch dafür da bist.
Also, obwohl man gleichzeitig dann auch, also ich habe das dann auch während des Spritzen natürlich, habe ich ja gerade noch gesagt, nur noch geheult, geballert, geblutet, geheult, geballert, geblutet. So, das ist einem schon durchaus bewusst.
Ja.
So, aber Koks hat so eine Eigendynamik und so eine Gier, die man, ich wusste nicht, dass ich so gierig nach etwas sein kann.
Was ist die Frequenz von diesem Ballern, Bluten, Weinen?
Durchgehend.
Es gibt keine Tage mehr.
Nee, genau. Es ist so 5-7 Tage am Stück und dann 2 Tage Komaschlaf mit einem Riegel Tabletten und einem großen Tütchen Heroin, um wieder klarzukommen und nur um dann wieder aufzuwachen und dann noch so eine Runde zu drehen. Noch so eine Runde, noch so eine Runde, noch so eine Runde. Also bei mir war so, ich habe dann die letzten 3 Monate habe ich einen neben mir herlaufen gehabt, der mir die Dinger überall, wo wir waren, in den Hals geballert hat. Weil ich selber, ich mache mir alles kaputt, habe ich auch oft genug gemacht, so dass alles kaputt gestochen war, bis beide Halsschlagadern kaputt gestochen waren, bis in die Arme, in die Handgelenke runter, alles kaputt gestochen war. So 2 Wochen dann mit Bepanthen und so, nicht anfassen, wow, tut voll weh.
Ja.
Das wird dann so eine ganz normale Runde. Und solange du in der Lage bist, neues Koks zu besorgen, wird dir Gier dir auf die Beine helfen, genau das zu tun. Mhm. Und auf Koks habe ich auch nochmal ganz anders Geld gemacht. Also vorher waren es Einbrüche in Klamottenläden, Sonnenbrillen oder Schuhe oder sonst was. Und dann wurden es Juweliere und Raubüberfälle.
Ach so.
Ja.
Wo man das weiß, es ist noch gefährlicher, ja, aber es steckt noch mehr drin und diese Sucht treibt mich. Ja. Ist das so, dass in deinem Kopf dann, ich hatte gerade eben gesagt, da gibt es noch so eine rationale Ebene, da sagst du nein und sagst mir aber trotzdem eben, es gibt schon noch so eine Vernunftstimme, die dir sagt, das ist falsch.
Der Schmerz, das ist nicht die Vernunftstimme. Der Schmerz sagt dir, dass das nicht gut ist, was hier passiert.
Also so ein ganz basales System, es läuft irgendwo
das
tief.
Das Dumme am Schmerz ist, man muss ihn 10.000 Mal erleben, bis man ihn ernst nimmt. Also ich zum Beispiel, ich habe lange den Schmerz einfach ignoriert und versucht, dann ihn auch noch wegzukonsumieren. Neben den schon sowieso vorhandenen Depressionen, irgendwann deprimiert dich nämlich auch deine Sucht. Weil du das schon verstehst zwischendurch, was hier passiert und das, wenn du an dir runterguckst, dass das nicht geil ist. Wenn du in der Dusche stehst und das Wasser seit 2 Stunden nur rosa in Gulli geht, weil du überall blutest, nur kleine Wunden, aber überall, und das Shampoo dir auf der Hüfte abstellen kannst, weil die Hüftknochen so weit rausstehen an der Seite, dann wird dir das schon bewusst, egal, auch wenn du gerade voll dicht geballert bist. Du siehst es ja. Und du hast dich ja auch schon anders gesehen.
Und das ist aber ein winzig kleines Männchen neben dem riesigen Monster, Riesensucht in meinem Kopf.
Ja, genau. Aha. Ist ja auch nicht umsonst eine Diagnose geworden, eine anerkannte Diagnose, Suchterkrankung.
Ja.
Und die gibt es ja, abgesehen vom Heroin, in 1000 anderen Varianten und Facetten und Substanzen oder auch stoffungebundene Süchte wie Zocken und sowas. Ne? Oder
Handy, Sex, Arbeit, Sexdarstellung.
Genau, ja, all das so kann ja auch irgendwie in den Suchtfaktor umschlagen oder ja, in Suchtverhalten umschlagen, ne?
Irgendwann deprimiert dich auch deine Sucht, sagt Zick. Es wird nur noch geheult, geballert, geblutet. Geheult, geballert, geblutet. Wenn dieser Punkt erreicht ist, wenn dich selbst die Sucht deprimiert, warum hörst du dann nicht auf? Weil der einzige Weg, den Zicks Hirn kennt, um das Deprimiertsein zu bekämpfen, das Befriedigen der Sucht ist. Noch mehr Stoff, heulen, ballern, bluten. Hier wird ein Teufelskreis klar, zu dem es ein unglaublich interessantes Experiment aus der Forschung gibt. Dazu für euch ein berühmtes Experiment an Ratten von 1954. Die zwei Forscher James Olds und Peter Milner des California Institutes of Technology haben Ratten Elektroden ins Gehirn gepflanzt. Über diese Elektrode können sich die Ratten mit einem kleinen Hebelchen, das sie selbst bedienen können, Stromschocks ins Hirn liefern. Bei einer Versuchsratte wurde die Elektrode jedoch versehentlich ins falsche Hirnareal gestochen. Und was passiert? Diese Ratte kann nicht mehr von dem Hebel loslassen. Sie hängt die ganze Zeit am Hebel. Die beiden Forscher erweitern das Experiment und stechen auch anderen Ratten die Elektroden in das Hirnareal. In ein Areal, das die Belohnung befeuert. Und jetzt beobachten sie genau dasselbe. Die Tiere hängen nur noch an dem Hebel. Manche brechen zusammen, andere vergessen zu trinken. Nahrung spielt keine Rolle mehr. Es entsteht eine Sucht nach dem guten Gefühl, nach der Belohnung durch den Stromschock im Hirn. Und Drogen wirken im Grunde auf eine ganz ähnliche Weise. Du nimmst nicht mehr am Leben teil, sagt Zick. Du bist emotional tot. Genau das erlebt er. Was meint ihr, würden die Ratten an den Hebeln berichten, wenn man sie nach ihrem Zustand fragen könnte? Vermutlich genau dasselbe. Diese Erfahrung, Belohnung durch einen Hebel oder die Droge bei uns Menschen, macht Zick sehr früh in seinem Leben.
Die erste Szene, die wir gerade eben gehört haben mit der Spritze, die er sich in den Hals rammen möchte, fand 1995 in Hannover statt. Zu diesem Zeitpunkt ist er 22 Jahre alt und lebt seit 9 Jahren in der Stadt. Mit 13 sind er und seine Mutter in die Stadt gezogen, um den Stiefvater zu verlassen. Zudem hatte Sick zwar ein gutes Verhältnis, doch er war schwerer Alkoholiker. Es gab zwar keine Gewalt, Emotionen konnte er allerdings auch nicht zulassen, wenn er trank. Und dieser Mann scheint mir eine ganz wichtige Figur in Sicks frühen Erfahrungen zu sein. Denn von ihm guckt er sich ganz früh ab, dass man Gefühle mit Drogen unterdrücken kann. Kein Wunder, dass Sicks Mutter den Neubeginn sucht in Hannover. Und ich frage mich jetzt, wie findet er seinen Weg in die Drogen? Liegt es an der Situation, in der er aufwächst? Oder doch an etwas anderem?
Das ist eigentlich nicht die Situation. Das ist das Unvermögen in meiner Familie, wie in vielen Familien, viel zu vielen Familien, mit negativen Emotionen zurechtzukommen. Das bedeutet, meine Mutter kommt aus einem Haushalt, meine Oma 4-mal verheiratet, Schwerstalkoholiker. Meine Mutter hat 10 oder 11 Brüder, alle gehen in ungefähr in meine Richtung. Oma hat ein hartes Regiment geführt. In den Arm nehmen, lieb haben, streicheln und sagen, das hast du toll gemacht, Lob aussprechen, gibt es nicht. Wenn du nicht funktionierst, gibt es mit der Hundeleine, mit dem Stahlkarabiner vorne dran. So ist meine Mutter groß geworden. Sie hat alles besser gemacht. Es gab bei uns zu Hause nie Gewalt gegen mich. Also so, dass sie irgendwie ihren Unmut oder Frust an mir so ausgelassen hätte, wie Oma an ihr und ihren Geschwistern, also meinen Onkels und Tanten. Nun musst du dir vorstellen, ist meine Mutter mit 16 geflüchtet nach Deutschland. Ich komme aus Straßburg, meine Mutter, also aus Frankreich. Ist nach Deutschland geflüchtet und wusste ja jetzt noch nicht einmal, dass sie keinen Umgang damit gelernt hat, mit den negativen Emotionen. Das ist ja etwas, was stillschweigend weitergegeben wird.
Und du hast ja auch keine Referenz, und Oma, wie könnte es eigentlich sein?
Genau, ne? Und Oma wusste es vermutlich ja auch nicht. Oma ist ja auch nur so groß geworden und gibt das jetzt einfach weiter. Und ja, das ist da auch passiert an der Stelle.
Das heißt, wir haben hier, das müssen wir mal kurz mal klarstellen, Geschichten in Geschichten.
Genau.
Wir haben deine Mutter und dein Stiefvater, die eine Geschichte in deiner sind.
Genau.
Und die wiederum sind
das alles macht was
Teile
mit
der
dir.
Geschichten von ihren Eltern und umgekehrt.
Ganz genau.
Ne? Und da glaube ich, was du gerade gesagt hast, du hast keinen Umgang mit negativen Emotionen gelernt und das wird nicht adressiert, sondern das läuft irgendwo unbewusst in deinem Kopf, beziehungsweise es läuft nicht, weil etwas fehlt.
Ja, genau. Du weißt es ja nicht. Du weißt es ja nicht, dass du das nicht kannst.
Ja.
Und später dann in der Therapie, wenn dir dann gesagt wird, dass du an dieser Stelle dann eigentlich immer flüchtest und in die Auseinandersetzung fürchtest, ja, dann dauert es auch erstmal dann ein ganzes Stück lang, sich das einzugestehen, dass das genau so ist. Vorher ist das halt immer so ein Ding, dass man so der Loser ist. Man traut sich dann halt auch nicht zu sagen. Und warum denn? Reden ändert ja sowieso nichts. Und an der Stelle würde ich sagen, nicht Kommunikation und vor allem die wichtigen Themen im Zuhause haben gefehlt, im Großwerden haben gefehlt. Was auch meiner Ansicht nach heute ein großes Manko immer noch in der Gesellschaft ist. Obwohl, ich bin ja nicht der Erste, dem das auffällt. Dass das so ist, dass sich das generationsübergreifend weitergibt und dass man eigentlich da anzusetzen hätte, diesen Kreis erstmal zu durchbrechen, neu zu gestalten, um es dann besser machen zu können.
Was glaubst du, hätte man dir damals an die Hand geben können oder müssen, damit du sagst, dann hätte ich die Kurve gekriegt?
Ich bin 13. Ja, einfach mal auch in dem Fall diese schweren Gefühle, auch wenn ich erst 13 bin, kindgerecht wenigstens zu vermitteln. Und dann auch ja daraus ein bisschen Stärke und vor allem auch Kraft zu ziehen. Ich habe das jetzt laut auch eingestanden, diese negative Emotion, die hier im Raum steht, die mir sowieso jeder anmerkt. Kinder
Wut,
sind sehr feinfühlig,
Angst,
genau.
Scham.
Ich hab meinem Kind versucht zu erklären, was hier passiert. Auch wir brauchen unsere Kinder nicht davor zu beschützen, weil wenn wir da einfach immer vorne zumachen und die nicht teilhaben lassen, lernen sie es nicht.
Nicht in Watte wickeln.
Genau, nicht in Watte wickeln. Natürlich so altersgerecht verpacken.
Ja.
Ne? Aber von Anfang an auch ein 6-Jähriger fühlt sehr genau oder ein 4-Jähriger fühlt sehr genau, dass zu Hause irgendwas nicht in Ordnung ist. So, er versteht nicht, um was es geht, aber er spürt jede Emotion, die im Raum ist. Ja, das ist so, gerade in diesen prägenden Phasen. Und was ich eben noch sagen wollte, was ich schwer bemängele, es müsste eigentlich schon von Anfang an in unserem Schulsystem ein Hauptfach geben, Emotionslehre. Und zwar bis zur nochmal letzten Klasse. Von der ersten bis zur letzten, immer altersgerecht. Wir erklären hier, der kleine lila Bär oder so, erklärt erstmal im Kindervorschulalter schon die große Welt der Emotionen. Also für mich ist das heute klar, für meine Mutter mittlerweile auch. Sie hat auch Therapien gemacht, aus eigenem Antrieb aus. Okay. Sie hat ja keine Suchtdiagnose entwickelt. Sie war einfach immer nur traurig und wusste nicht, wie komme ich aus diesen Emotionen heraus.
Ich bin total gespannt, ehrlich gesagt, jetzt schon, weil wir diesen krassen Twist hier gerade hatten, mit dem ich erstmal nicht gerechnet habe. Wir reden von diesem Herbst 95, wo du mir erklärst, wie du versuchst, eine Kokainspritze in den Hals zu rammen. Und jetzt sind wir ein Stückchen weiter hier in der Erzählung gerade, in deine Kindheit zurück, und es geht sofort um den Umgang mit Emotionen. Was und wie du da gelernt hast in der Therapie, das musst du mir gleich unbedingt noch genauer beschreiben, aber jetzt mit 13 die Emotionen nicht im Griff zu haben und dass man dann so ein bisschen Beef mit seinen Eltern hat und umziehen muss, das betrifft ja hunderttausende Kinder.
Ja, das ist keine außergewöhnliche Situation. Ja.
Wie geht's weiter?
Es geht so weiter, dass wir abgeholt werden von dem neuen Freund meiner Mutter. Also wir ziehen ja nach Hannover, da ist die Wohnung dann ja auch schon klar. Die beiden kannten sich schon irgendwie viele Jahre, hatten sich aber auch fast genauso viele Jahre dann nicht gesehen und sich in einer Kur getroffen, wo meine Mutter wegen ihrem Rücken war. Wir sind dann nach Hannover gezogen und unterwegs von Sindelfingen nach Hannover sind so, wenn ich mich richtig erinnere, waren wir gute 8-9 Stunden unterwegs mit dem Bulli. So unsere ganzen Möbel drin, Klamotten drin, und sind dann an der Raststätte angehalten. Also ich war in diesem, ich lasse alles zurück und ich will das eigentlich nicht. Lass meine Freunde zurück. Mein BMX-Rad stand noch da. Das wollte mir mein Stiefvater später mit der Post schicken. Ist auch passiert. Und so, mein Hamster ist da begraben. Da habe ich nur Faxen gemacht. Da ist unsere BMX-Bahn. So, also ich habe gerade noch mal Abschied genommen und bin eigentlich todtraurig. Und der Typ hat mir von Anfang an nicht gepasst. Vielleicht auch schon, weil ich das alles nicht wollte. Obwohl ich mir heute ziemlich sicher bin, der hätte mir so oder so nicht gepasst.
Auch da können Kinder ja gnadenlos sein, ne?
Genau, auch wenn ich das an sich gut gefunden hätte, der Typ hätte mir trotzdem nicht geschmeckt, ganz bestimmt. Naja, letztendlich, wir unterwegs, auf die Raststätte gefahren. Meine Mutter rennt ein bisschen vor, musste sehr dringend auf Toilette. Ich weiß das noch, als wäre es gestern passiert. Und ich will auch gerade aussteigen, hält er mich am Arm, nicht gewaltsam oder so, sondern hält mich kurz am Arm so auf und sagt, warte kurz, ich muss dir was sagen. Und ich gucke ihn an, so wie aus heiterem Himmel gesteht er mir gegenüber die Liebe zu meiner Mutter. Also sagt wortwörtlich, ich werde das auch nicht vergessen, deine Mutter liebe ich. Dann so eine ganz kurze Pause, aber du bist ein unerwünschtes Mitbringsel. Auch diese Wortwahl, so Mitbringsel, ein ganz komisches Wort, so. Und dann lässt er mich, das war's, also jetzt gehe ich auf Toilette.
Wow.
Also es hat sich angefühlt wie ein Schlag im Magen.
Ja.
So.
Ich muss gerade schlucken, ehrlich
und,
gesagt.
Und ja, ich konnte das erst gar nicht einordnen, bin auf Toilette gegangen, zurück ins Auto. Wir sind dann da in Hannover angekommen, ein paar Stunden später, am Goetheplatz ausgestiegen, direkt im Kreisel auch gewohnt, Goetheplatz 1, also so ein Steinwurf zum Rotlichtviertel rüber. Bin dort ausgestiegen, habe ein neues Zimmer dann abends bezogen, so viel angekündigt, so ein weißes Ledersofa, der hat Geld gehabt, der Typ, wieder Sofa, Fernseher, alles, also so, ich kaufe mich bei dir ein, Geschenke, so, guck, deine Mutter sieht doch, was ich mache, muss sie zufrieden sein. Ein sehr berechnender Typ auch. Alles kann man kaufen. Ja, ich weiß, die ersten 14 Tage habe ich mich nur in dieses Zimmer zurückgezogen, habe mich mit meiner Mutter gestritten. Es war auch Thema, dass er das gesagt hat, aber da ich vorher schon gelogen hatte in Sindelfingen, auch Fahrräder geklaut hatte und also im Grunde habe ich Fahrrad geklaut, also so ein BMX geklaut, was ich unbedingt haben wollte und es stand da und war nicht abgeschlossen und ich habe so 2-3 Stunden gebraucht und dann bin ich einfach draufgesprungen und losgefahren. Dieses BMX habe ich halt mit einem unglaublichen Lügenkonstrukt für 13 Jahre alt oder 12 Jahre alt
deiner Mutter erklärt.
Verkauft, ja. Habe ich auf dem Sperrmüll gefunden, dann war tatsächlich irgendwo Sperrmüll, weil dann wurde ich genötigt von meiner Mutter und Bernd, meinem Stiefvater, dieses Fahrrad doch zurückzubringen. Wenn es morgen noch da steht, kannst du es haben. Weißt du, dann nee, dann okay. haben wir es dir geglaubt. Ja. Dass du's, und dann sind wir ein paar Straßen gefahren, Bernd und ich, das Fahrrad zurückbringen, haben tatsächlich, es war wie eine Vorsehung, einen großen Sperrmüllhaufen gefunden, dieses Fahrrad darunter vergraben. Und am nächsten Tag konnte ich mir das dann abholen. Und so bin ich zu diesem Fahrrad gekommen, ist natürlich später rausgekommen.
Aber das heißt, lügen kannst du und deine Mutter, weil es aufgeflogen ist, weiß auch, der Junge kann lügen.
Also nee, erstmal, dass ich lüge.
Das die war, steht im
das,
Raum.
Das, ja, genau. Er kann das und er macht es auch.
Wir haben aber so. Auch Sick ja eine Mutter, die nicht gelernt hat, mit Gefühlen umzugehen.
Ja,
jetzt
genau.
kommt ein Kind mit krassen Gefühlen zu dieser Mutter.
Genau.
Warum sollte ich es jetzt da plötzlich
die Katze, ja. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das ist ja aber alles damals, das wissen wir heute.
Total.
Wenn wir zurückgucken und weil wir das reflektiert haben. Damals war jeder einfach nur gefrustet und noch trauriger als vorher. Weil ich konnte nicht glauben, dass sie mir das nicht glaubt. Natürlich hat er das gesagt. So. Und der Typ steht einfach da und sagt nichts dazu, die ganze Zeit nicht. Verteidigt sich auch nicht. Das habe ich ja dann auch immer nochmal gesagt.
Den habe ich jetzt schon gefressen.
Ja,
obwohl
genau.
ich den aus drei Sätzen kenne.
Krass. Und letztendlich ist dann halt auch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte nicht das passiert, was hätte passieren sollen. Wir setzen uns mit den Emotionen, die da dranhängen, auseinander und lernen daraus, okay, so funktioniert es anscheinend nicht, wie wir es machen, weil wir leiden ja.
Die Gefühle sind da. Und wenn mich ein Thema seit mindestens 2,5 Jahren, seitdem ich da dieses Buch zugeschrieben habe, auch zum Thema fühle, sehe ich gerade so, blühe ich hier nochmal doppelt auf, weil mich das selber so abholt, was du beschreibst zum Thema, wir müssen mit Gefühlen umgehen, auch wenn sie unangenehm sind, wollen ja gefühlt werden. Du sagst ja nicht, ich mache in meinem Kopf die Gefühle aus. Wenn dir der Umgang damit fehlt, wirst du jetzt Wege finden müssen, um mit diesen Gefühlen irgendwie klarzukommen.
Genau.
Und ich befürchte schon, wenn ich mir jetzt überlege, was du eben aus diesem Moment in Hannover dann beschrieben hast, viele Jahre später, mit den Spritzen, die du da reinrammst, dass du eine Antwort findest.
Ja, genau. Wie auch in dem Kick der Straftaten an sich. Das ist ja dann bei meiner letzten Therapie, offiziellen richtigen Therapie, auch als Diagnose auch wirklich aufgeführt. Also meine kriminellen Aktivitäten, das Ausmaß auch. Ich habe solche Sachen wie ich macht 3 Einbrüche in einer Nacht, obwohl der erste schon Bombe war. So.
Für den Kick.
Ja, für den Kick, genau. Die Adrenalinausschüttung. Das habe ich 2001, als sie mir das diagnostiziert haben, habe ich den Vogel gezeigt. Ich sage, wollt ihr mich verarschen? Ich mache das doch nur, um das Geld zu haben für die Droge. Nein, die Häufigkeit bei dir an Menge an Straftaten, die sich immer steigernden Straftaten auch. Und das Ausmaß, auch wie du konsumierst, ist genauso, wie du dir diesen Kick holst. Das ist genauso wie Turn. Das ist ein Adrenalinausschuss auf Knopfdruck. Ich weiß genau, jetzt kommt der Turn. Der Turn kommt, wenn ich mit dem Hammer durch die Scheibe gehe. Der Turn kommt, wenn ich die Waffe ziehe. Dann ist der Turn da.
Also würdest du es auf Gewalt, könntest du dir vorstellen, kann man das so übertragen?
Ja, was heißt,
ist doch, ich kann mir das vorstellen, du hast einem ins Gesicht
ist es und merkst, eine ist Ausnahmesituation,
ja.
in der du dich befindest, ja. das siehst du direkt auch deinem Gegenüber an, wenn du Räuber bist. So, wenn du jemanden mit der Waffe bedrohst, das macht was mit dem sofort und du als Täter siehst das ja.
Das
du
resoniert ja hin. In dir, kickt dich hoch.
Auf den Raub bezogen ist es nicht das Leid des anderen, sondern die Aktion an sich, diesen Adrenalinausschuss, das wie aus dem Helikopter springen oder free climben oder so in 800 Metern Höhe oder so ohne Sicherungsseil oder was weiß ich was, andere crazy Dinger, wo sich Otto Normalbürger sagt, oh mein Gott, so, wo du vor der Adrenalinausschüttung fast einen Herzinfarkt kriegst, weil der so hoch ist.
Aber dein Einstieg in einen toxischen Umgang mit deinen Gefühlen, weil dir niemand anders ein Werkzeug an die Hand gibt, ist nicht klauen oder fängst du an mit klauen?
Doch, mit Ladendiebstahl.
Das sind so die ersten Kicks,
ja, wo du merkst. Wird einige Mal erwischt.
Also das hat noch nichts mit Drogen zu tun erstmal.
Doch, das hat schon was mit Drogen zu tun. Klar, das ist, dass ich das, was wir uns vom Taschengeld leisten können oder umsonst in die Gruppe kamen, das reicht nicht. Ich will mehr davon.
Dann musst du mich nochmal einen Schritt mit zurücknehmen. Wo fängt der Drogenkonsum bei dir im Leben an?
Mit 13 das Cannabis, also eigentlich direkt nach dem Umzug, so richtig. Ich habe Hasch damals nur. Kein Gras, das gab es da noch nicht. Also zumindest noch nicht so auf dem Markt, wie wir das heute kennen. Und dann kam mit 15 das Heroin dazu. Durch meinen Freundeskreis, wir waren zwischen 12 und 15 Jahre alt. Also ich war mit 15 auch schon einer der Älteren. Ich glaube, einer der Jugos, ein Jahr älter als ich. Also war er 16 ungefähr. Der 12-Jährige aus unserem Freundeskreis hat es tatsächlich auch mitgebracht in unseren Freundeskreis. Dem seine Mutter ist abgehauen, der hat mit seinem großen Bruder, der seine erste Haft schon hinter sich gehabt hat, in Hainholz in Hannover gelebt, in so einem Hochhausbunker auch, in der 11. Etage. Und der Bruder hat dann nach dem Knast nichts Besseres zu tun, als wieder auch, also auch süchtig, heroinabhängig, auch Schore-Raucher, hat auch gespritzt später dann, glaube ich. Und der hat jede Woche ein halbes Kilo oder Kilo gekauft, sich seinen Anteil abgemacht, gestreckt den Rest und verkauft. Der Kleine hat ihn jede Woche, wenn er neuen Stoff gekriegt hat, beklaut. Immer den aus der mit neuen 12. Tüte, mit 12, ja. Hat dann mit der Nadel Löcher in die Tüte gestochen. Also immer das gleiche Bild, der Dealer kommt, der große Bruder empfängt ihn, die machen da ihr Geschäft in einem anderen Zimmer, der Kleine darf nicht rein. Der Große gibt keine Schlüssel für die Türen in der Wohnung, so ist alles offen. Der Große bringt den Dealer runter zum Auto. Unterhalten sich, immer das gleiche Spiel, unterhalten sich noch ein bisschen genau in der Zeit, durchsucht der Kleine das Zimmer und klaut aus diesem Beutel für die Clique. Und zu der Zeit, das war 88, hat das halbe Gramm Heroin auf der Szene noch 180 Mark gekostet, also für uns ganz weit weg, dass wir uns das hätten leisten können.
Aber aus einem dicken Beutel halt, kann
hat,
ich doch.
Hat er so 2, 3, 5, 7 Gramm, je nachdem, rausgeschüttelt jedes Mal. Und hat das mitgebracht in die Clique. Das war ja am Anfang super viel, viel zu viel für alle. So, manchmal musste er zwei Wochen nichts holen, weil da immer noch dieser Stoff da war. Aber wir dosieren uns alle hoch. Das geht ganz schnell.
Erinnerst du dich noch ans erste Mal dann?
Ja, das allererste Mal, da waren die, also war meine Clique eigentlich schon komplett drauf. Ich war der Einzige, der noch nicht damit zu tun hatte. Ich hatte eine Freundin, die immer schon wegen dem Kiffen geschimpft hatte und so. Und deswegen war ich viel Zeit, habe viel Zeit mit ihr verbracht. Bis sie dann halt mal wieder mich erwischt hat, geschimpft hat und so bin ich den Abend dann auch mit den Jungs oder nachmittags schon mit den Jungs wieder gelandet auf unserem Spielplatz, haben uns die Rübe weggekifft und sind dann in so ein Jugendzentrum, wo eine Geburtstagsparty war, mit der wir eigentlich gar nichts zu tun hatten und auch nicht eingeladen waren. Party gesprengt halt so, ne? Wie man das halt macht als Jugendliche, auf irgendeine Party gehen und da erstmal ganze Bude auf links ziehen und so. Haben wir halt in dem Jugendzentrum auch gemacht. Und irgendwann waren alle meine Leute weg und ich hab gedacht, okay, gehen wir mal pinkeln, sind bestimmt draußen und kiffen. Ja, und dann habe ich die in diesem Toilettenraum gefunden, die ganze Clique. Schon ja anders voll, wie ich das kenne von uns, so wenn wir gekifft haben, erkennt das ja. Das sah nach was anderem aus, dann haben die auch so kleine Folien in der Hand und Röhrchen im Mund und ja, reden ganz langsam und ey, ja, und ich frage, was macht ihr da? Ja, wir rauchen Schore. Ich sage, ja, lass mal mitmachen. Nee, mach das nicht. Und sagt halt der 12-Jährige zu mir, steht genau gegenüber von mir in diesem Raum, zieht an dieser Folie, also er raucht Schore und sagt zu mir gleichzeitig mit angehaltenen Nadeln, mach das nicht, das macht voll süchtig. Aber das kannst du, also das funktioniert in diesem Alter nicht. Also ein 15-Jährigen braucht kein 12-Jähriger etwas vormachen und gleichzeitig sagen, du nicht. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Und wir wissen dann, wie Kids sind. Also ich war auf jeden Fall so, ich habe mich dann, weil die alle super gechillt waren und eigentlich eher Ruhe haben wollten. Wenn du mitmachen willst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du wendest Gewalt an oder du stellst dich einfach in die Mitte und nervst so lange, bis die abgenervt sind und sagen, ja, okay, halt einfach. Genauso ist es gelaufen. Der Jugo, also einer meiner besten Freunde aus dieser Zeit, hat dann irgendwann gesagt, Mensch, hör auf zu nerven. Hör einfach auf zu nerven, komm her. Und so habe ich angefangen zu rauchen. Weil ich so lange rumgenervt habe, bis die mich haben mitmachen lassen. Nicht die Gruppe hat mich gezwungen. Ich habe die Gruppe gezwungen, mich mitmachen zu lassen. So ist es dann passiert.
Kommt dieser erste Kick irgendwie an das ran, was du eben beschrieben hast, wenn der Koks Express durch deinen Kopf rattert?
Nein, das ist ein anderes Paar Schuhe.
Wie fühlt sich das an?
Dieses Gefühl ist der Grund, warum ich 27 Jahre das gemacht habe. Also ich habe zweimal, dreimal an dieser Folie gezogen, hat im ersten Moment ganz ekelhaft geschmeckt, schmeckt so ein bisschen, geht in die lakritzige Richtung, also so ein bitterer Anis Geschmack. Irgendwie. Ja, also nicht wie Anis, aber so ein eigener, es geht so in diese Richtung, hat was Säuerliches. Also wenn man dran riecht, könnte man auch sagen, Heroin hat so eine Essignote auch so, also so eine säuerliche Note, hat einen ganz eigenen Geruch.
Klingt ekelhaft.
Ja, schmeckt auch im ersten Moment so später, also kurz danach habe ich diesen Geschmack geliebt. so, weil der identifiziert genau mein Gefühl, okay, das ich haben will.
Aber beim ersten Mal ist es eklig.
Beim ersten Mal war es so, was ist das denn? Hab das sofort ausgepustet, dann natürlich einen Anschiss gekriegt von, ich hab dir gesagt, du musst die Luft anhalten. Weiß ich, verschwende gerade Stoff, so, wenn ich das direkt wieder ausatme. Und dann habe ich das halt nochmal gemacht, hat war trotzdem eklig geschmeckt, Zigarette nachgezogen. Und dann habe ich so 3 oder 4 so kurze Bahnen auf der Folie, also so eine Duplo-Folie, und dann so ein kleiner Heroinfleck dann hin und her gelaufen, 3 oder 4 Mal. Und dann wurde es von einmal ganz warm, von unten her, das kommt immer von unten,
wie eine warme Welle,
kommt dieser Rausch über dich und nimmt dich einfach verdammt nochmal so gut in den Arm, wie dich noch nie jemand in den Arm genommen hat. Das ist nach Hause kommen, das ist, so fühlt sich Leben an, so möchte ich jeden Tag mich fühlen. So unverfälscht und klar auch, also zu der Zeit war der Stoff auch noch sehr sauber und rein, so unverfälscht und klar, dass so ein Wohlgefühl, dass ohne, dass ich das irgendwie wirklich gedacht habe oder gesagt hätte, war für mich sofort klar, so, das ist es.
Das ist es, sagt Sieg und meint dabei, einen Kontrast. Der Rausch nimmt dich so in den Arm, wie dich noch nie jemand in den Arm genommen hat. Halten wir diesem Gefühl jetzt mal im Kontrast ein anderes Gefühl entgegen. Und zwar das, das in dem Moment aufkommt, in dem dein Stiefvater dir sagt, du bist ein unerwünschtes Mitbringsel. Eine Erfahrung, die sich tief in dein Hirn eingräbt. Wir haben also eine ganz warme, einfühlsame, berauschend enge Umarmung, den Eindruck, nach Hause zu kommen, ausgelöst durch die Droge, ja, aber eben genauso empfunden wie gerade beschrieben, versus eine Ablehnung, eine Kälte, den Eindruck, nicht gewollt zu sein. In diesem Vergleich wird doch klar, wieso ein Hirn wie das von Sick zu Drogen greift, oder? Und er legt ja sogar noch eine Schippe drauf, nicht nur das Gefühl des Nicht-Angenommen-Seins, sondern alle negativen Gefühle sind in dem Moment, in dem die Droge zuschlägt, wie weggeblasen. Bisher hatte Sick versucht, alles, was sich schlecht anfühlt, wegzukiffen. Das geht, doch die negativen Gefühle sind damit ja nicht wirklich weg. Ich nutze dazu gerne folgendes Bild, und zwar einen Wasserball. Stellen wir uns vor, wir stehen in einem See, haben einen Wasserball mit unseren Gefühlen vor uns. Und jetzt kommen da negative Gefühle in diesen Wasserball, wir könnten auch sagen in unseren Kopf. Und was machen wir? Wir drücken das Ganze unter die Wasseroberfläche. Denn wir wollen das nicht sehen, wir wollen das nicht wahrhaben und auch nicht anderen zeigen. In dem Moment, in dem ich den Wasserball unter Wasser drücke, wächst der Druck. Die negativen Gefühle blasen sich auf, ihre Kraft wird noch größer. Und jetzt brauche ich, um mit diesem Druck umzugehen, noch härtere Drogen. Und damit kommen die Opiate, die noch stärkeren Drogen, in Sicks Geschichte. Mal weg von den Drogen, vielleicht an dieser Stelle doch auch an die eigene Nase gefasst. Wir alle holen uns doch kleine Belohnungskicks, kleine Ablenkungen durch Selbstdarstellung, durch irgendwelche Katzenvideos, wenn wir gerade vielleicht schlecht drauf sind, durch Essen, durch Arbeit, durch Sex. Und das ist erstmal ein ganz natürlicher Prozess in unserem Kopf zu sagen, ich fühle mich schlecht und ich versuche dann etwas dagegen zu tun. Kritisch wird es, wenn ich das zu einem Automatismus werden lasse und überhaupt nicht mehr versuche, mich meinen negativen Gefühlen zu stellen und sie im Zweifel auch mal einfach nur zu durchfühlen, auch wenn das nicht schön ist. Genau das macht Sick aber immer und immer und immer wieder. Er braucht den Drogenkonsum in wachsender Dosis, weil er sonst mit diesem riesigen Wasserball, den er unter die Oberfläche drückt, gar nicht mehr klarkommt. Was mein Psychologenherz an dieser Stelle wirklich schlagen ließ, war die Forderung von Sick, dass wir ein Schulfach brauchen. Umgang mit Emotionen. Großartige Idee. Vielleicht könnten wir das sogar noch erweitern um andere psychologische Inhalte. Aber bleiben wir mal bei den Gefühlen. Gibt es tatsächlich Untersuchungen aus den USA, wo man Menschen beibringt, in dem Fall Schulkindern, mit Gefühlen offener umzugehen. Man bringt den Kindern verschiedene Wörter für verschiedene Gefühlswelten bei und stellt dann fest, dass die tatsächlich nicht nur sozial kompetenter werden und in der Schule besser klarkommen, sondern immer flexiblere Techniken finden, um mit ihren Gefühlen, auch den negativen, konstruktiv umzugehen. Und das finde ich super spannend als Idee. Schulfach Emotion. Wird wahrscheinlich noch was dauern oder nie kommen in unserem verkorksten Schulsystem. Naja, was Sick in seiner Therapie zum Umgang mit Emotionen selbst gelernt hat, das hören wir gleich. Es ist unglaublich interessant, aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal rutscht Sick jetzt immer tiefer ab. Das erste Mal Schore. Ist ihm klar in diesem Moment, was er da eigentlich konsumiert?
Nee, ich habe ja auch erst, lass mich lügen, 8 Monate später erfahren, dass Schore Heroin ist. So, vorher war Schore einfach Schore. Wenn du Günther kennenlernst, fragst du Günther nach einem halben Jahr nicht auch noch. Du Günther, wie heißt du denn noch? Letztendlich war mir auch das dann die Erkenntnis egal, als ich verstanden habe, okay, ich bin heroinsüchtig. So war dann auch egal.
Aber es gab so einen Aufwachmoment für dich?
Ich wurde mit der, wie so ein junger Hund, mit der Nase in die Scheiße gestupst. Hier darfst du eigentlich nicht hinkacken, weil der, ich war in so einem öffentlichen Konsumplatz am Kröpke in der Hannover in der U-Bahn-Station, wo es zur Linie 8 ging damals, auf der Treppe geraucht. Das war so ein öffentlicher Konsumplatz im Grunde.
Offene Drogenszene einfach.
So in Spitzenzeiten, so 30 bis 50 Leute, die da sitzen und konsumieren, aber auch verkaufen und hehlen und whatever, was halt dazugehört. Und ich saß da den Nachmittag alleine, bin gerade gefrustet gewesen, weil ich so 2, 3 Diebstahlversuche hinter mich gebracht habe und einmal fast erwischt. Und ja, die beiden anderen Dinger sind auch nicht gut gelaufen. Also ich habe gerade keine Kohle und habe nur so noch so einen Rest Schore in der Tasche und mache mir da halt gefrustet meine Folie auf dieser Treppe. Und so 2 Meter vor mir auf dem nächsten Treppenabsatz sitzt ein älterer Junk, so Mitte 30, schätze ich ihm im Nachhinein, so wird er gewesen sein. Ganz dick geballerte Hände, also so, das kannte ich da schon vom Sehen, von der Szene. Leute, die gespritzt haben, in die Hände gehen und so, die Hände werden dick, schwellen an und so, man sieht es. Und er hat halt so eine Folie geraucht, vermutlich um seine Wehen auszukurieren, halt jetzt geraucht. Und saß da und irgendwann so nach 10 Minuten, Viertelstunde fing er immer an, sich umzudrehen und guckte mich immer und immer wieder an. Und ich rauch so meine Folie und denke mir, was glotzt der Idiot so? Ich bin auch mies gelaunt so, jetzt glotzt der noch, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Ja, und irgendwann habe ich ihn gefragt, ich sage, was guckst du denn so die ganze Zeit? Ist irgendwas komisch? Jetzt drehe ich mich noch um und denke mir, er guckt irgendwas hier noch hinter mir. Nee, er guckt nach mir. Und dann macht er eigentlich im Nachhinein auch schon so ein eher trauriges Gesicht, wo ich gedacht habe, was geht hier? Sagt er, sag mal, bist du nicht ein bisschen jung? Ich sage, für was? Sagt er, bist du nicht ein bisschen jung für Heroin? Also ich hab kurz gedacht so, ey, halt einfach deine Fresse, was kommst du denn jetzt noch um die Ecke? Ich sage, ich rauche keine Heroin, halt einfach deine Klappe, ich rauche keine Heroin, ich rauche Schore. Da dreht er sich zu seinem Blech und lacht. Also so kichert kurz vor sich hin und sagt so, hey, rauche ich auch. Ist aber das Gleiche. Also der konnte nicht glauben, dass ich nicht weiß, dass Schore Heroin ist. Der konnte nicht glauben, ne? Ja, das war so der Punkt, der mir auch nochmal beim Erzählen hinter meiner Biografie sehr deutlich gemacht hat, wie egal das drumherum war. Ja. Das einzige Ziel war diese Emotion, die mit dem Rausch kommt. Das Gefühl. Alles andere vollkommen egal, wie es heißt, wie gefährlich es ist, egal was alle sagen, dieses Gefühl. Da war mir durchaus klar, Heroin, alle sterben dran oder gehen in den Knast. Okay, that's the way. Drauf geschissen.
In dem Moment selber aber schockt es dich schon, als dir das klar wird?
Ja, ich habe bestimmt geschluckt. So, also auch in diesem Moment, bei diesem, okay, jetzt weiß ich's. Also jetzt kannst du dich nicht mehr hinter Dummheit verstecken, jetzt weißt du's. Oder hinter Nichtwissen verstecken, so. Aber es war auch einfach schon egal. Alles entscheidend ist das Gefühl, was da kommt. Und was ich mir besorgen kann, wenn ich mich bewege dafür. Also wie Straftaten, dann erst Ladendiebstähle, dann Einbruchsdiebstähle.
Du hast mal in einem Interview beschrieben, dass du Rohypnol für Einbrüche brauchtest. Also ein starkes Schlafmittel eigentlich, das zur Familie der Benzodiazepine gehört. Wo ich mich gefragt habe, hat das auch wieder was mit Gefühlen zu tun? Weil du ja eben gesagt hast jetzt, ich brauchte den Kick auch des Einbruchs.
Ja, natürlich brauchte ich den Kick, aber das ist ja noch eine unbewusste und da in dieser Zeit noch eine Übungsphase für mich gewesen. Also ich lerne gerade diesen Weg. Also ich mache gerade meine Lehre. Ich fange mit Ladendiebstahl, ich fange ganz unten an. Im Fachstand kommt, sagt man, von der Pike aufgelernt. Also wirklich unten angefangen. Und das ist am Anfang natürlich aufregend. Und Heroin hat nicht die Kraft, also schon, aber dann bin ich weit drüber und möchte mich eigentlich nur noch irgendwo hinschillen und nicht mehr losgehen klauen. Und das drückt Aufregung weg. Das Gefühl der Aufgeregtheit, dieses Nervenkitzel heute, ist es Lampenfieber für mich, bevor ich auf die Bühne gehe. Würde ich mir jetzt auch keine Rohypnol mehr reinkloppen, nur um dem Stand zu halten. So. Aber damals einfach, dass ich dieses Gefühl abschalten kann, weil ich habe ein klares Ziel. Dieser Klamottenständer und davon 10 Pullis und die gehen dann dahin und da tausche ich gegen das. Und zwar ohne drüber nachzudenken oder mich 3 Stunden vor diesem Laden rumzudrücken, bevor ich da reingehe und dann aufgrund dessen erwischt werde, weil ich 3 Stunden an der Scheibe hänge oder unentschlossen in den Regalen hin und her wühle.
Oder aussieht wie ein Junkie.
Genau, und dann irgendwann natürlich das noch hinzukommt, dass man dir das ansieht, dass die Leute in den Geschäften auch mittlerweile wissen, es kommen solche Jungs und dann wird geklaut. So. Ja, also das ist so diese Übungsphase und auf Rohypnol in der richtigen Dosierung gehe ich in den Laden rein, begrüße die noch an der Kasse, gehe zu dem Ständer, mache mir die Schulter voll und sage ihr noch Tschüss im Rausgehen und sie glaubt es einfach gar nicht.
Krass.
So, weil, nee, das hat er jetzt nicht gemacht, oder? Der ist doch einfach stumpf hin, nimmt ja. sich und geht raus, als wären seine Sachen. Und das geht halt am besten unter Einfluss dann für mich, also weil ich dann diese Aufgeregtheit nicht mehr habe. Ich folge dem Plan.
Ist das in all dieser Zeit, wenn du sogar für diese Einbrüche, wo ja schon wir in einem heftigen Milieu sind und dieses Klauen, trotzdem noch ein Zeitpunkt, wo du sagen würdest, ich funktioniere? Gibt es noch einen Sick um das herum, was du da machst? Der irgendwie eine Ausbildung angeht oder der irgendwie ein Hobby hat oder seiner Mutter vielleicht mal spazieren geht?
Nee, also zu Hause ist gar nichts mehr passiert. Also mit Mama und ihrem Freund da ja sowieso gar nicht. Es war eigentlich, ich bin nur noch draußen, bin dann ja auch mit dem Jugo und seinen Eltern mit denen in Urlaub gefahren, 6 Wochen nach Jugoslawien damals. Hab sehr viel Zeit bei der Familie meiner Freundin verbracht, die mich herzlich aufgenommen hatte auch da. Ich musste immer da essen und ja, spanische Familie. Erst wurde ich ein bisschen vor Papa geheim gehalten, bis dann halt klar war, okay, du hast noch einen Freund. Und ja, dann durfte ich auch, während er da war, in dieser Wohnung ein- und ausgehen, hatte sogar zeitweise Schlüssel für diese Wohnung. Also ich hatte es schon dann auch noch irgendwie, aber das war's nicht. Also auch diese Bindung zu der Freundin, die nicht konsumiert, auch keinen Hasch konsumiert hat und so. Und dieser Anschluss an diese wirklich tolle Familie, das war's nicht irgendwie. Ich hatte trotzdem immer noch dieses Durcheinander an Emotionen in mir, wenn ich zum Beispiel einfach schon nicht gekifft habe.
Okay.
So, dann kam immer diese miese Emotion durch, mit der ich nichts anzufangen wusste.
Aber es gab nichts im Leben dieses jungen Mannes, wo du eine geregelte Bahn hattest.
Das außer Einzige, was regelmäßig gewesen ist von Anfang an, war das Kiffen, waren die Jungs, die dazugehören. Dann das Scheiße bauen. Ja, das ist so ein
Schule, Ausbildung, alles.
Alles dann abgekackt. Auch, ne? Mhm. Ich habe ein super Hauptschulabschlusszeugnis. Also steht drin, in den meisten Fächern habe ich eine 2, trotz häufigen Fehlens steht dann dahinter. Weil irgendwie habe ich es geschafft zu arbeiten, da zu sein und dann ohne zu wissen, um was es geht, trotzdem Hauptschule halt, habe ich ziemlich gut abgeschlossen. Hab dann ja auch eine Lehre angefangen in Hannover zum Chemiefacharbeiter.
Das läuft aber jetzt alles voll auf Droge.
Ja, also, ja, genau. Das läuft schon.
Rauchen, Heroin. Wird auch gespritzt schon?
Nee, gespritzt wird noch nicht.
Wann fängt das an?
Das fängt erst nach der ersten Haft an.
Okay.
Nach Ameln. So, das dauert noch ein paar Jahre. So, aber da zu der Zeit auf jeden Fall Heroin, die Benzos, Kiffen, immer wieder auch ein bisschen Alkohol dazu, aber nur für die Tabletten zum Beispiel anzuheizen, die ich dann genommen habe. Ich habe dann in dieser Lehrzeit, bin ich vom 1. ins 3. Lehrjahr gesprungen, auch trotz des Zustandes noch.
Krass.
Habe das 2. Lehrjahr übersprungen und bin dann aufgrund meines Zustandes, ja, ich saß sabbernd dann im Theorieunterricht so und den Methylalkohol mit O-Saft aufgefüllt steht noch direkt vor mir aus der Hosentasche, guckt mir der Riegel mit den Tabletten raus. Ich verbringe 4 von 8 Arbeitsstunden mindestens auf Toilette. Irgendwas ist da nicht richtig. Also ja, der Ausbilder hat er das schon gemerkt. So. Also,
wenn sowas dann noch wegbricht, würde ich jetzt sofort vermuten, das nimmt dir noch so einen letzten Anker?
Ne, den vorletzten.
Vorletzten.
Also das Zuhause habe ich ja noch. da wo meine Mutter und
mit
ich wohnen.
Mit 18 habe ich gelesen, wirst du rausgeschmissen,
genau,
und dann noch obdachlos. Okay.
Genau, und das ist so der letzte Anker, der wegfällt.
Lass uns mal vorspulen dahin, weil die ganze Zeit hat man hier das Gefühl, okay, das Grundthema hast du uns schon verraten. Es geht um dieses Nicht-Umgehen-Können mit Gefühlen. Wo einen das hintreibt, haben wir an dieser Anfangsszene schon klar bekommen. Aber wieso dann nicht nochmal links und rechts eine Ausfahrt ist, das stelle ich mir halt so heftig vor. Wenn du jetzt mit 18 noch auf die Straße gesetzt wird, geht es jetzt immer weiter bergab oder bist du schon ganz unten?
Nee, also die Abwärtsspirale ist noch nicht vorbei.
Die kompletten 90er durch, immer weiter bergab. Was ist das Schlimmste in der Zeit, was passiert? Vielleicht nicht der Tiefpunkt, sondern erstmal das, wo du sagen würdest, obwohl du so zugedröhnt bist und irgendwie versuchst, die krassen Gefühle in den Griff zu bekommen, was ja nicht funktioniert, da ist es wirklich grauenhaft für dich.
Also die Phase zwischen der ersten und der zweiten Haft ist nochmal das ist meine schrecklichste Zeit.
Warum bist du in die erste Haft gekommen?
Die erste Haft für die Einbruchsdiebstähle. Ich glaube, ja. Ich bin so für 10-mal Schwarzfahren, 16 Einbruchsdelikte, 7, 8, 10, 15 Diebstähle, ja, also ein Krimskrams halt. Mhm. Hauptsächlich Eigentumsdelikte.
Okay.
Und ja, Erschleichen von Leistungen, wie Schwarzwagen genannt wird. Ja, das war so meine erste Haftzeit. 2 Jahre, 10 Monate im Zusammenzug, dann hinterher waren es 2 Jahre. Bin am 7.11.91 verhaftet worden und am 21.12.93 entlassen worden.
Wie kommt jemand, der so süchtig ist wie du, im Knast klar?
Die meisten Süchtigen sind schon Lebenskünstler und haben dadurch halt auch ein Geschick und Talent. Also ich komme in die, egal in welchen Knast ich gekommen bin, ich komme immer zurecht. Ich finde auch immer irgendwie den Kollegen, der da auf dem Flur irgendwie die Hose anhat, irgendwie, wo man sich dran halten kann. Also ich erkenne die Strukturen ziemlich schnell, das ist eine ganz kleine Welt. Und ich verstecke mich auch nicht davor. Ich nehme daran teil, an dieser kleinen Welt. Die ist sehr übersichtlich und durchschaubar. Vor allem will ich ja auch, also ich will ja meiner Sucht nachkommen. Ich bin ja immer noch süchtig, auch wenn ich jetzt verhaftet worden bin. Bedeutet, ich suche Wege, um an Stoff zu kommen. Das bedeutet, ich brauche alle anderen und ich brauche Wissen von der Anstalt. Das bedeutet, ich darf mich dem nicht verschließen und in meiner Zelle vor mich hin vegetieren. Also ich nehme teil.
Wie kommt man im Knast an Drogen dann?
Meistens einfacher als draußen. Also ganz kurz, damit du siehst, wie schnell das geht. Meine letzte Verhaftung am 1.12.2001. Ich werde von der Kripo noch mit Handschellen und Fußketten abends von Osnabrück nach Lingen gefahren, in die JVA Lingen. Ich bin immer noch in meiner alten Rolle, da ganz extrem, um den Beamten einen reinzudrücken. Die machen mir hinten die Tür auf, steige ich auf diesem Hof aus, streck mich, guck Richtung der beleuchteten Zellen rein, also der Gitterfenster und sage, oh, schön, endlich zu Hause.
Ja.
Den beiden Beamten fällt alles aus dem Gesicht, die übergeben mich direkt unten an die Aufnahme. Der Aufnahmebeamte habe ich schon gesehen, kenne ich. Ich bin das 4. Mal in Haft, immer in Niedersachsen. Bedeutet, ich habe schon viele, viele Beamten gesehen, die auch ihre Runden drehen durch verschiedene Knäste. Beamte kenne ich. Die Hausarbeitertür, also der Hausarbeiter ist ein Gefangener, meistens vorne auf dem Flur, beamtennah, hat immer die Zellentür offen, außer in der Nacht, weil er Dinge regeln darf, auch für den Beamten mal auf eine andere Station hingehen, halt also ein Gefangener mit Freiheiten. Ich gucke, muss an dieser offenen Zelle vorbei, guck rein, Kollege von mir, hey Heiko, alles klar? Ja, komm mal rein, was machst du denn schon wieder hier? Ey, bist gerade von der Straße? Ja, alles klar, hier hast du Tabak, hier hast du dies, hier hast du das, hier hast du deine Eimerflasche, also 1,5 Liter Colaflasche, hier hast du deinen Joghurt, der Deckel dafür ist der Eimer, wird der Eimerkopf, also ich krieg schon für den Konsum meine Requisiten.
Ach, um einen Eimer zu bauen, um einen Eimer zu rauchen.
Um einen Eimer zu rauchen, genau. Okay. Und hab mein erstes
Bombenersatz
Gramm. Genau, hab mein erstes Gramm Hasch in dieser Zelle schon in der Tasche. Bevor ich dem Beamten richtig Hallo gesagt habe.
Krass.
Und bevor ich meine eigene, mir zugewiesene Zelle betrete. Hatte ich, also und ich bin, die Zellentür ging hinter mir zu, ich komme auf eine 4-Mann-Zelle, ich setze mich hin, kipp den Quench aus, der in dieser 1,5 Liter Cola-Flasche war, will keiner trinken, ich brauche die Flasche, den Boden abschneiden, den Kopf formen und dann rauche ich erstmal direkt 3 oder 4 Eimer und die restliche Mischung habe ich den Jungs gegeben, die da waren und dann habe ich mich hingelegt und geschlafen. So, ich bin nach Hause gekommen.
Boah, okay. Und jetzt sagst du mir aber, das ist ja jetzt schon die Erfahrung dann vom Knast, wir waren gerade bei der Stelle, wo du sagst, du bist zum ersten Mal im Knast und dazwischen und dem zweiten Mal geht's so richtig runter.
Ja, das ist die
nach 2 Jahren wieder frei.
Genau.
Und dann?
Das ist die Phase, also ich war ja in den 2 Jahren Haft auch 11 Wochen auf Flucht mit Segen, über die Mauer klettern, mit ein paar Jungs auch. Bin nur zum Party machen wieder nach Hannover zurück und habe Party gemacht und Scheiße gebaut. Also Einbrüche wieder und einfach da weitergemacht, wo man aufgehört hatte. Und hatte auf Flucht Ecstasy kennengelernt. Und Ecstasy ist ja auch nochmal so ein ganz eigenes Ding mit dem MDMA und die Emotionen. Plötzlich haben dich alle lieb und yeah, komm, wir machen dies und das zusammen, machst die tollsten Pläne. Nach 30 Sekunden weißt du nicht mehr, um was es ging, aber egal, neues Thema. Und es ist immer gutes Gefühl, ein super Gefühl. Ecstasy, jeder, der das kennt, wird das so unterstreichen. Alle haben sich lieb und die Welt ist toll. So, ist schon sehr offensichtlicher Trugschluss oder Betrug, dieses Ding. Aber ja, es fühlt sich halt gut an. Und nach dem ersten Mal Ecstasy nehmen auf Flucht, da habe ich mir 3 Pillen auf einmal gegeben, bis mir 10 Minuten später die Haare abstanden und so. Und habe mir gesagt, wenn ich rauskomme, also wenn ich aus dem Bau komme und nochmal irgendwas nehme, dann garantiert das. Irgendwie unterschwellig war trotzdem klar, okay, Heroin auch, aber das auf jeden Fall auch. Das hatte ich dann neu für mich entdeckt. Bin natürlich direkt rückfällig mit Heroin geworden am ersten Tag nach der Entlassung. Dann habe ich 3 Tage später, glaube ich, die erste Techno-Party mitgemacht ohne Ecstasy. Bin ich nach 1,5 Stunden voll gefrustet und genervt abgehauen. Ich so, wie könnt ihr euch diesen Scheiß geben? Hab tatsächlich damals gesagt, und mich haben die eingesperrt. Ich muss einfach nur eine Mauer um die Party ziehen, dann machst du nichts falsch, so, weißt du. Und kam da gar nicht drauf klar, bis ich dann in der Silvesternacht, 3, 4 Tage später, dann nochmal in der Silvesternacht auf Ecstasy nachmittags schon voll unterwegs gewesen auf so einer Abriss-Techno-Party in der Weltspiele. In Hannover, so ein ehemaliges Kino. Das wurde dann, da kam Wohlwort, glaube ich, rein. Und das war diese, okay, wir reißen jetzt dieses alte Kino ab. Okay. Und man kann auch mal so eine Party machen. Die hieß halt auch Abrissparty. Ja, und da war ich dann das erste Mal in Verbindung mit dieser Musik, elektronische Musik. Ist gar nicht meins. Ich bin großer Rap-Fan. So, da fehlt mir irgendwie die Message. Das sind nur Töne. Aber diese Musik in Verbindung mit MDMA und mit Ecstasy, mit Speed und all so, macht 100%ig süchtig. Und dann habe ich mal 6 Monate meine Freundin da kennengelernt, die nächste, und dann mal 6 Monate eigentlich am Stück auf solchen Partys rumgegangen, mit 15 Pillen die Nacht, eine Flasche Poppers dazu, okay. 3 Gramm Speed, also wirklich bis lippenblau sind, ein Auge nach da schielt und eins nach da, und du nicht mal mehr deinen Namen artikulieren kannst, also so sahen die Nächte aus.
Warum ist das jetzt das, wo du sagst, das war das Schlimmste, was du da erlebt hast in dieser Zeit?
Weil das so, das die Drogen einfach, also Ecstasy, und dann kommt dann im Grunde nahtlos das Kokain in 2 Varianten, nämlich nach dem Ecstasy kommt ein halbes Jahr durchgehend, bis ich nur noch im Bett gesessen habe und geheult habe, so Ecstasy konsumiert dann bin ich morgens irgendwann nach so einer Party an die erste Crackpfeife gekommen. Also Basen nennt der Europäer das, ist im Grunde Crack rauchen, macht keinen Unterschied.
Ist das schlimmer als Schore, als Heroin rauchen?
Es macht anders, es ist anders, es ist gieriger, es greift dich noch mehr, es zwingt dich auch noch mehr.
Ich hätte immer gedacht, Heroin ist so das Schlimmste.
Kokain ist viel, also in meinen Augen ist Kokain schlimmer.
Okay.
Aber auch wenn man das so betiteln möchte, es ist beides ganz schrecklich, fürchterlich und gruselig, wenn du davon betroffen bist. Aber allein von der Art des Rausches, Heroin ist der warme, weiche Mantel und nimmt dich in den Arm. Koks, Alter, schmeißt dir morgens um 4 einen Backstein durchs Fenster und schreit, komm raus, du Fotze, ich brauch Stoff. Also, so, das ist der Unterschied. Und so fühlt sich das dann halt auch an. Und obwohl Kokain ja nicht körperlich abhängig macht, ist der Verfall garantiert und ganz schrecklich, also und schneller und exzessiver, als das bei Heroin der Fall war bei mir. Weil es dich ganz anders zwingt.
Wo ist der Boden dieser Spirale nach unten erreicht?
Tod oder im Knast? Da ist das Ende. Jedes Mal. Oder du wachst auf und machst eine Therapie und kriegst es in den Griff. Also diese 3 Optionen hast du, obwohl jeder Junkie dir sagen wird, es gibt nur die beiden, Knast oder Tod. Mhm.
Knast erlebst du immer wieder, dann als letzte Ausfahrt vor Tod.
Genau, auf
also mich hat der Knast Polizei gerettet. Auf, nimmt einen fest,
genau.
Man wird mal zum Arzt geschickt und dann kommt man in den Knast, da gibt es zumindest jetzt mal nicht direkt den ganz harten Stuff, oder?
Doch ja, auch. Damals gar nichts. Und, okay. Also nicht offiziell, ne, ja. Aber so auf Umwegen über andere Gefangene. In jedem Knast gibt es
Drogen. Wieso rettet dich der Knast dann?
Ja, weil erstmal dieser heftige Dauerkonsum unterbunden wird, okay. Und du aufgefangen wirst, du hast ein Dach über dem Kopf, es gibt eine ärztliche Untersuchung, auch wenn die oft für einen Arsch ist und sich eigentlich gespart werden könnte.
Für Sick ist das Gefängnis der sicherere Ort, weil es die Alternative zum Tod darstellt. Was hält ihn in diesem Moment am Leben? Nur das Wissen über das gute Gefühl des nächsten Konsums. Und vielleicht nochmal an dieser Stelle ein Blick in unser Hirn. Warum ist es so schwierig für jemanden wie Sick von der Droge runterzukommen? Wir hatten es schon mit diesem Belohnungszentrum bei den Ratten ganz am Anfang. Müssen uns dazu aber noch klar machen, dass in diesem Lustzentrum, in diesem Belohnungsbereich unseres Hirns extrem viele Rezeptoren sitzen, die auf den Botenstoff Dopamin reagieren. Und wenn ich jetzt immer wieder getriggert werde und immer wieder massiv in diesem Belohnungssystem eingreife durch Drogen, dann verändern sich die Strukturen in meinem Kopf. Es verändern sich die Rezeptoren, die auf dieses Dopamin reagieren, und dann brauche ich immer mehr, weil ich ohne die Substanz die ganze Zeit in so einem Loch ohne Belohnung hänge. Weil mein Hirn gar nicht mehr reagiert auf die normalen Belohnungen des Lebens, wie ein Tag mit gutem Wetter, netter Gruß im Supermarkt oder vielleicht ein tolles Essen, das ich mir gekocht habe. Es kommt in diesem Fall, und das ist noch besonders gemein obendrauf, zu einem Lernprozess. Mein Hirn versteht, dass es Belohnung bekommt durch die Droge, und weil sich dann noch die Struktur im Hirn, wie gerade besprochen, anpasst, entsteht ein sogenanntes Suchtgedächtnis. Das bedeutet, ich erinnere mich perfekt daran, wie sich das anfühlt, meine Droge zu konsumieren. Alles in meinem Kopf kann wunderbar antizipieren, vorhersagen, wie das wäre, wenn ich mir jetzt den nächsten Schuss setzen würde. Und dann kann zum Teil schon der Anblick von einem Fixerbesteck zu so einem Craving, so einem Suchtdruck führen, dass in meinem Hirn wirklich alles nach dem Konsum schreit. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung, weil ich verstehen möchte, wie schafft er das, diesem Verlangen zu widerstehen? Wie läuft seine Entgiftung ab? 2002 kommt, das müssen wir noch wissen, seine damalige Freundin an und teilt ihm mit, aus dem Himmel heraus, dass sie schwanger ist. Sick ist jetzt 29 Jahre alt und seine Freundin muss im Besucherraum der JVA Lingen, wo Sick untergebracht war, schwanger geworden sein. Vater werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei allen in meinem Umkreis, wo ich das mitbekomme, sehe ich auch, was das für eine Gefühlsherausforderung ist. Etwas Emotionaleres gibt es wahrscheinlich kaum. Wie geht Sick mit dieser Herausforderung um? Ein Mensch, der ja nie gelernt hat, seinen Gefühlen gesund zu begegnen. Zuerst macht er eine Therapie und wird dann 10 Tage vor der Geburt entlassen, ist aber in diesem Moment schon wieder rückfällig. Die Angst vor der Herausforderung und vor den Gefühlen, die damit einhergehen, war zu groß. So wächst Sicks Tochter die ersten 9 Jahre ihres Lebens mit einem drogenabhängigen Vater auf. Was heißt das für ein Kind und wie erlebt Sick diese Zeit damals?
Ja, natürlich keinen offensichtlichen Konsum. Ich bin auch weg aus Hannover, ich bin in Osnabrück. Die Mutter von ihr ist eine ganz tolle, anständige Frau und ja,
ich denke gerade an deinen Stiefvater.
Ja, klar. Oder? Und an dieser Stelle beginnt ja auch jetzt, ich habe einiges verstanden in der Therapie, ja, die ich gemacht habe, bevor die Kleine zur Welt gekommen, aber ich kann es noch nicht umsetzen. Und es fühlt sich auch alles so unmöglich an. Ich habe ja jetzt 27 Jahre negative Emotionen nicht verarbeitet und gesammelt. Ich ziehe einen scheiß 40-Tonner hinter mir her mit beschissenen Gefühlen und muss jetzt erstmal sortieren. Und dann, da hat dann irgendwann die Serie geholfen. Die Aufgabe, ich bin freiwillig in die Entgiftung gegangen, um meiner Tochter ein besserer Vater, ein cleaner Vater zu sein. Ich sage es trotzdem dazu, auch wenn ich mich nicht rechtfertigen muss. Ich war immer da für sie. Ihr hat es nie an irgendwas gefehlt.
Warst du ein guter Vater bisher?
Ja, ich bin ein guter Vater, glaube ich schon. Und natürlich, das erzähle ich auch in den Seminaren, ist mir das selber natürlich auch aufgefallen. Ich wollte ja schon das in den Griff kriegen und habe unter meinem eigenen Versagen gelitten. Jetzt hat mein schlechtes Gewissen plötzlich ein Gesicht, klettert an mir hoch, zieht sich an mir hoch, schreit mich an, Papa, und es wird immer größer und mein schlechtes Gewissen wird auch immer größer. Und ich habe, weiß nicht, müsste lügen, aber mindestens 300 Nächte an ihrem Bett gesessen und geheult. Also nicht am Stück, so, aber immer wieder, weil ich dieses Unvermögen in mir, mit diesen Emotionen zurechtzukommen, jetzt plötzlich sehr deutlich wahrnehme.
Wie heißt sie?
Meine Tochter? Luca.
Luca. Du sitzt am Bett von Luca und merkst jetzt zum ersten Mal in deinem Leben so richtig bewusst, ey,
ja, hier und ist ein Riesendefizit. Ja, und ich sehe die Geschichte meiner Mutter,
ja, ja.
Der Umgang von ja. ihr damit, was sie an mich weitergegeben ja. hat.
Die und Geschichten jetzt bin ich in der an, Geschichte werden genau, klar.
Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich könnte es jetzt durchbrechen, ich habe es gerafft. So, und das war dann die Aufgabe. Und ja, die eigene Veränderung ist, glaube ich, so die größte Aufgabe, die ich je in meinem Leben geleistet habe. Ich meine, ich habe nicht viel geleistet, so also arbeitstechnisch oder so. Aber so, das, glaube ich, ist doch schon eine gewaltige Leistung, seine antrainierten Mechanismen des Alltags, die Verfestigung in seiner Sucht oder in seinem Manko oder in seinem Minus oder wie immer man das nennen will. Jeder hat ja seine eigenen Dinge.
Total.
Dass man trotz dieses festgefahrenen Dings sie erkennt, wahrnimmt, als das ist jetzt der Punkt, wo das nicht gut ist. Hier muss eine Veränderung her. Und das dann auch immer wieder, selbst wenn man zwischendurch diesen Punkt nicht gesehen hat und wieder auf die Fresse, oh nee, schon wieder scheiße, wieder scheiße. Deswegen sage ich, der Schmerz war für mich der beste Lehrer. Ich musste so oft hinfallen, um das immer wieder zu fühlen, was ich eigentlich nicht will.
Meine Ohren werden spitzer und spitzer und wahrscheinlich nicht nur meine, weil dieses, was du gerade beschreibst, unsere Minusse im Leben, unsere Mankos, die wir alle mit uns rumschleppen, die festgefahrenen Verhaltensweisen, wo wir so gern dran schrauben würden, wie gehe ich die an? Was lernst du für dich in den Therapien und überhaupt in den Erfahrungen, die du machst, mit den Projekten, die du startest? Die Serie hast du gerade schon angesprochen. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Sachen. Du gründest mit einem Kumpel zusammen ein Rap-Label. Das Buch entsteht nochmal später dann, aber es ist ja ein ganz schöner Weg, den du jetzt packst zu dieser Veränderung von dir selbst.
Ja.
Wo würdest du sagen, wenn du uns mit noch auf diesen Teil deiner Reise nimmst, fängt das an? Und was sind die wichtigsten Stellschrauben, die du dabei kennenlernst?
Also man muss sehr genau hinschauen bei sich selbst und lernen dann auch ehrlich damit umzugehen, weil im Grunde belügt man sich dann ja immer selbst, wenn man das dann wieder wegschiebt, ach ja, nee, mach ich morgen oder dies oder das und nee, heute nicht und so, dass man einfach dann sich in Konsequenz übt und für mich als Süchtigen ist Konsequenz sein so ein Ding, was eigentlich gar nicht, dieses Wort gibt's gar nicht, also ich verstehe das gar nicht. Heute ist das schon für mich sehr wichtig, mir gegenüber zumindest so konsequent dann auch Nein zu sagen. Das ist auch so ein Ding, was ich lernen musste. Auch gerade Nein zu anderen zu sagen auch, aber auch Nein zu mir selbst, zu der inneren Stimme, die mich vielleicht zwingt. Das ist so ein ewig langer Prozess und ich habe bis dann irgendwann das Gefühl aufkam, okay, du machst das richtig jetzt so langsam, fühlt sich dein Umgang gut oder sogar besser schon damit an. Also in dem Punkt bin ich jetzt seit 4, 5 Jahren, dass ich sage, okay, ja, ich kriege es hin, mich gut zu fühlen, weil ich das selbst dirigiere, weil ich achte darauf, wie ich mein Leben gestalte. Die große Frage für mich ist eigentlich, ich wollte immer eine Ja- oder Nein-Antwort am besten haben und eine alles entscheidende Frage dazu stellen, so, da habe ich ewig nachgesucht, so, tut es mir gut, ja oder nein?
Und frag mich dann aber trotzdem auch direkt als Psychologe, wenn in Verhaltenstherapien gearbeitet wird, dann gibt es einmal dieses Erklärende, so funktioniert Angst und wenn du deine Angst durchbrechen möchtest, dann musst du sie durchfühlen und so weiter und sie wird nicht weiter nach oben steigen, stell dich ihr, das ist ein Teufelskreis aus Körper und Kopf und so weiter und so weiter.
Diese Konfrontation dann.
Konfrontation.
Mit Höhenangst zum Beispiel oder sonstiges. Ne?
Aber man muss dann auch die Verhaltensebene kommen, wo was passiert, wo ich was mache, indem ich in kleinen Schritten, kleinen Punkten lerne, wie ich mich halt verhalte, auch anzupassen, umzustellen. Und da bin ich noch nicht bei dir. Diesen großen, ich begreife, dass mir das nicht hilft, ich spüre auch, dass mich das vergiftet, habe ich verstanden. Wo fängst du jetzt an, in den kleinen Punkten deines Alltags Sachen umzustellen, anders zu machen?
Also ganz speziell,
ganz praktisch, ich
kaufe keine 5 Kilo Gras mehr, sondern ich kaufe 500 Gramm und halte das alles klein, weil ich habe da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf.
Okay.
So habe ich mir auch dann direkt indirekt Geld genommen, dass ich wieder in Stoff hätte investieren können, damit ich so konsumieren kann wie früher. Aber nein, das Gefühl hat diktiert, so klein wie möglich, so wenig wie möglich, weil es irgendwie immer noch ein Zwang war, gefühlt sein musste. obwohl ich mich so unglaublich von meinem Kind dafür geschämt habe, auch wenn sie das so noch nicht wahrgenommen hat mit 2, 3 Jahren.
Sagst du jetzt, aber ein nüchterner Vater gegenüber einem 2- bis 3-jährigen Kind wird sicherlich anders mit diesem Kind interagieren, natürlich, als einer, der zugedröhnt ist.
Natürlich, natürlich, aber zugedröhnt bin ich ja nicht.
Bist du nicht, weil Zeit, du so
nein, auf Pegel diesem, wenn die Kleine da ist, bei mir ist, und sie war viel bei mir, ihre Mutter und ich sind getrennt, seit sie 2 ist, und sie war dann später, bis ich nach Berlin gezogen bin vor 4 Jahren, war sie 5 Tage die Woche bei mir. Also auch mit Übernachtung und alles.
Da bist du nicht zugedröhnt.
Ich war nie in diesem Rauschzustand, den man jetzt als weggetreten hätte.
Okay.
In einem funktionierenden.
Ja.
Ich habe so konsumiert, dass ich nicht mal mehr kleine Pupillen gekriegt habe. Das bedeutet, ich habe gerade so viel genommen, dass diese innere Unruhe eben. Und dann aber bin ich 10-mal am Tag an diese Folie gegangen und habe 2 Bahnen geraucht. Also nie wirklich mich dicht geraucht.
Du stehst mir die Skepsis aber zu.
Natürlich.
Dass das im Zweifel ein anderer Umgang trotzdem
mit dem Kind ist. Das kannst du dir ungefähr vorstellen, wie jemand, der regelmäßig trinkt, dem merkst du die eine Promille nicht an.
Ja, okay.
So, du denkst, der ist nüchtern. Und er agiert auch offensichtlich nüchtern.
Der wenn man weiß dann vielleicht ganz nicht
genau hinguckt. Ja,
oder wenn man zum Beispiel auf Gefühlsebenen kommt, und da könnte man sich ein 2-, 3-jähriges Kind durchaus vorstellen, das sagt, boah, warum spüre ich hier so eine Wut, ne? Dieses Ausrasten im Supermarkt, alles zusammenschreien, weil es kein Eis gibt. Und du dann einen Vater hast, der damit nicht umgehen kann und so auf dem Pegel ist oder ein bisschen zugedröhnt, weil er nur 2 von diesen Blechen drauf hat, ne?
Das war der Grund auch für trotzdem, obwohl ich so minimal konsumiert habe, habe ich mich ja trotzdem unglaublich dafür geschämt.
Dann haben wir aber jetzt gesagt, es wird viel weniger, das kriegst du hin. Du hast eine Tochter, die ja wahrscheinlich auch massiv Strukturen so einen Tag zwingenderweise bringt. Was noch? Was sind auf der Verhaltensebene Sachen, wo du sagen würdest, ey, das hat mir geholfen, diese heftig toxischen Muster aus mir rauszukriegen?
Anfangen dann auch regelmäßig darüber zu sprechen halt natürlich.
Okay.
Klar, die Kommunikation, ganz klar. Das Erkennen und das Angehen dann auch, gerade auch so von Alltagsablauf. Ich habe nur gesessen, nur noch die letzten Jahre. Gras verkaufen musste ich nicht großartig bewegen. Ich sitze im Auto, dass ich eigentlich nicht fahren darf. Aber egal, ich sitze auf dem Sofa oder auf dem Bett oder liege. So, dann kommt halt auch noch dieser Schmerz bei mir zum Beispiel hinzu, zu wenig Bewegung, verkürzte Bänder und sowas. Und das sind so dann die ersten Bausteine, die ich mir dann auferlegt habe. Okay, kümmere dich um deinen Körper. Wenn es dir körperlich besser geht, funktioniert der Kopf auch besser. Sieh zu, dass du vernünftig isst, dass du regelmäßig schläfst. Tut es mir gut, ja oder nein?
Ja.
Das war schon in Ansätzen das Verhalten da. Ich hatte nur noch keinen Titel dafür und noch nicht wirklich einen genauen Plan. Das hat sich über Jahre auch durch das immer wieder Versagen an vielen Stellen immer weiterentwickelt und geformt, bis es jetzt an den Punkt gekommen ist, wo ich schon ziemlich zufrieden bin mit dem Umgang, den ich mit Emotionen habe, auch mit den negativen. Also ich werde auch nicht mehr rückfällig, auch mit Beziehung ist kaputt gegangen, vorletztes Jahr war eigentlich schon 3 Jahre für den Arsch, die Beziehung zu meinem alten Team, zu Sequenz, 20 Jahre Freundschaft hängen da dran, mit dem habe ich damals das Rap-Label gegründet, haben mich so verarscht hintenrum, einfach nur, weil sie das Maul nicht aufkriegen, nicht kommuniziert haben, dann waren die Dinge schon vorbei, dann wusste man nicht mehr, wie man es hinterher sagen sollte und so, also und Beträge will ich gar nicht drüber reden, egal.
Okay, aber das sind so Momente, wo du dann nochmal vom Schicksal so einen Schlag in die Magengrube kriegst, wo du aber mir jetzt sagst, da komme ich mit klar.
Damit bin ich jetzt letztes Jahr umgegangen.
Hammer.
Ich habe mich aus dieser Depression rausgeholt, habe genau dran gearbeitet, habe alle Regeln befolgt, habe überall kommuniziert, sogar da, wo man es nicht hören wollte und habe einfach daran festgehalten, dass ich das jetzt gerade richtig mache alles und war mir sicher, wenn ich das geschafft kriege, also wenn ich mich aus diesem Loch raushole, dann verpasse ich mir ein richtig gutes Gefühl, einen guten Kick. Und ja, jetzt habe ich eigene Technik, habe eine super Frau und eine neue Frau, eine tolle Wohnung, einen super geilen Hund. Hatte jetzt einen schönen Urlaub mit meiner Frau und den Hunden. Es läuft und das in Eigenregie und das trotz, obwohl ich gerade erst gelernt habe, wie gehe ich mit dem Negativ um,
Wahnsinn,
ohne mich abzudichten. Ja, ich habe ein bisschen mehr Cannabis geraucht letzten Sommer und ich habe auch das ein oder andere Bier zu viel getrunken, aber auch das immer offen kommuniziert, einfach weil ich bewussten Konsum für gut und richtig halte, für jeden von uns. Jeder ab 21 sollte das Recht auf freien Rausch haben.
Dann darf ich offen fragen, ob du eben, weil wir haben ja kurz vorhin noch was gegessen, gekifft hast, bevor wir gestartet sind.
Ja.
Ja.
und nicht das erste Mal heute.
Okay.
Ich habe so zwischen 0,5 und 1,5 Gramm am Tag, die ich Cannabis konsumiere. Mhm. Und ich trinke auch gelegentlich mal ein Bier, also auch gerne mal zum Essen. Ich trinke aber auch erst Bier, seit ich 33 bin oder so. Vorher war das immer nur so eine widerliche Nummer für irgendwas, aber
gibt nicht mir auch Genuss. Ein gutes Gefühl, wenn man einen stressigen Tag hatte, du machst viel, bist erfolgreich, wo ich größten Respekt vor habe, so ein Bierchen abends zum Runterbringen, ja. Da kenne ich einige, die dann irgendwann aus einem eins mehr werden ließen und genau. Noch eins mehr.
Das passiert mir auch, obwohl ich bewusst damit umgehe, passiert mir das, aber da ich es bewusst mache, spreche ich es laut aus, okay. Auch in Gesellschaft, die mir wichtig ist. Ja. Und setze mich dann somit selbst unter Druck und bringe dann so eine Sachen zum Beispiel, okay, die nächsten 4 Wochen kein Bier zu Hause. Kein Bier zu Hause. Wenn ich draußen bin, was Leckeres esse oder mal mich im Park setze mit ein paar Jungs oder so, okay, dann trinke ich auch 1-2 Bierchen oder 3. Aber das darf auf jeden Fall keine Konstante werden, nicht jeden Tag. Und es darf nicht so sein, dass ich, okay, ich brauche die 4 Bier. Sobald ich da irgendwie gefühlt in diese Richtung gehe, und da bin ich das sofort. Das klappt mal gut, mal weniger gut, aber ich bleibe konstant in dem Bewusstsein, dass es passiert und das ist so, dass ich das so nicht will für mich.
Hast du noch Angst?
Bedingt ja, weil es könnten noch größere Emotionen kommen, die ich bisher kenne und aushalte, wo ich weiß, die halte ich aus.
Trauer,
die Tod in der Familie zum Beispiel, ja, bin ich bisher noch komplett verschont geblieben. Oma, Opa, das war alles irgendwie so weit weg in Frankreich und da gar keinen Bezug zu. Also da habe ich erst vor 2 Tagen, glaube ich, auch drüber gesprochen mit meiner Frau. Das ist so ein Ding, von dem bin ich noch ganz unberührt. Und das ist so eine der größten Emotionen negativ, total, die einen total treffen kann. Und da habe ich schon Bammel vor, weil ich weiß, wie gut das Opiat sedieren kann. So, aber es ist halt nicht die Lösung für mich.
Überhaupt sich damit auseinanderzusetzen, ja, mal, ne? Bevor es vielleicht auch so weit ist, dass du sagst, ey, irgendwann werde ich vielleicht trauern, weil es gibt ja nur 2 Optionen in deinem Leben, nicht zu trauern. Du hast nie geliebt oder du stirbst, bevor alle tot sind,
die du liebst.
Ja. Und das ist ja beides, was man niemandem wünscht. Ja,
voll,
das
heißt, für den Arsch. Ja, so oder so.
Wir werden trauern und es gibt traurige Emotionen. Selbst im glücklichsten Leben wirst du niemanden finden, der nicht Ängste hat, der Scham empfindet, der Schuldgefühle kennt.
Genau.
Ne? Und das, finde ich, ist auch so das Wunderbare in deiner Geschichte, ist diese Erkenntnis zu sagen, Moment mal, ich muss mich diesen Gefühlen stellen. Und ob ich das dann in Phasen mache, weil ich irgendwas gelesen habe, was dann vielleicht wissenschaftlich nicht ganz Bestand hat und manchen Leuten vielleicht eher so ein Korsett umschnallt und nochmal Druck macht. Oder ob ich das ganz anders angehe und sage, ich wähle vielleicht eher einen offeneren Umgang und weiß erstmal glücklicherweise, dass es das auch mal so gibt bei Menschen, wie sie jeweils trauern. Das ist mir der Kernpunkt. Und das tut mir jetzt zum Schluss auch so gut, dass du sagst, okay, ey, vor diesen heftigen Emotionen habe ich Respekt, weil ich finde, das sollte man haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich habe auch Respekt davor, dass ich in meinem Kopf genau weiß, wie gut die Opiate mich vielleicht kurzfristig davon wegholen. Aber ganz zentral ist, eigentlich weiß ich, dass mich das kaputt machen würde.
Ja, und die Auseinandersetzung, andere mitfühlen zu lassen, um sich selbst halt auch abgeholt und dass man sich spürt, dieses Gefühl zu bekommen, das ist so das alles Entscheidende. Das kann ja keine Tablette, keine Substanz das was erreichen. Also diesem Endergebnis, wenn man einen gesunden Umgang damit gefunden hat, mit seinen Emotionen.
Ja.
Ich glaube, das ist immer so das Wertvollste, was man aus dem Negativ rausholen kann. Also das hängt ja auch immer, das ist dieses Yin-Yang-Ding. So egal wie groß und wie schlimm das ist, irgendwo kann man auch diesen leuchtenden, kleinen, erhellenden Teil finden, der das am Ende wieder gut macht. Das ist nicht schwarz-weiß. Traurig beinhaltet nicht nur Traurigkeit.
Absolut.
Ja. Traurigkeit kann auch schön sein. Das ist, also ich finde das mittlerweile auch sehr spannend und ich habe großen Spaß daran, mich da auch noch jetzt auf die letzten Jahre nochmal selber zu entdecken.
Großartig, wirklich, wirklich großartig. Sick oder André? Ich bin dir sehr dankbar, dass du hier warst und eine Gefühlsreise mit mir auch gemacht hast, die wirklich atemberaubend war an ganz vielen Stellen. Mal tief traurig und doch auch wieder immer faszinierend in dieser Traurigkeit einerseits und gleichzeitig, glaube ich, in dem, wie du es jetzt heute erzählst, für alle, die zuhören, einen Riesenwert darstellt.
Dankeschön. Deswegen,
ja, wirklich von Herzen Dank und euch alles, alles Gute.
Ja, Dankeschön. Wir arbeiten dran, das wird schon. Also wir sind ja zuversichtlich und haben große Hoffnung. Und mittlerweile, wie gesagt, habe ich für mich wirklich ernsthaft festgestellt, es geht. Man kann die Veränderung herbeiführen, wenn man wirklich will und wenn einen die äußeren Umstände nicht komplett daran hindern.
Ja, schön. Dankeschön.
Vielen lieben Dank auch, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Sick hat also die Seiten gewechselt. Er arbeitet heute in der Suchtprävention, will helfen, dass andere, vor allem junge Menschen, nicht durchleben müssen, was er erlebt hat. 2012, nach seiner letzten Entgiftung, begannen unmittelbar die Dreharbeiten zu seiner YouTube-Serie Schore Steinpapier, die millionenfach geklickt wird. Es gibt dafür einen Grimme-Preis und das Buch zu seiner Geschichte mit gleichem Titel wird Spiegel-Bestseller. Zeitgleich gründet er mit dem Produzenten der Serie sowie einigen anderen den gemeinnützigen Verein Stigma e.V. Dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen die Stigmatisierung zu kämpfen. Und das finde ich als Psychologe wirklich großartig, weil das hatten wir in diesem Podcast auch immer und immer wieder. Leute bekommen irgendeinen Aufkleber auf die Stirn, depressiv, bipolar oder drogenabhängig. Und dann gehen damit so viele Vorurteile einher, dass die Leute es doppelt schwer haben, zurück in die Gesellschaft zu finden. Deswegen von Herzen liebe Grüße an Stigma e.V. Wer Lust hat, guckt sich deren großartige Arbeit im Netz mal an. So hintereinander aufgezählt sind das riesige Erfolge. YouTube-Serie, Bestseller und dann noch der Verein. Der aus meiner Sicht, aus psychologischer Sicht, größte Erfolg in Sicks Geschichte ist aber der neue Bezug zu seinen Gefühlen und vor allem die Einsicht, dass negative Gefühle nichts Negatives sind. Sie fühlen sich zwar schlecht an und darum laufen wir vor ihnen weg oder drücken sie runter wie ein Wasserball, aber sie wollen am Ende unser Bestes. Und wie wir es schaffen, diese Einsicht anzunehmen und dann vielleicht auch die negativen Gefühle zu einer Stärke für uns zu machen, ich finde, das hat Sick uns mit seiner Geschichte wirklich eindrücklich beschrieben. Sein Weg dahin hätte nicht härter sein können, doch der Preis ist jetzt bezahlt. Und was bleibt, ist die Einsicht. Die Einsicht, die er mit uns geteilt hat. Deswegen nochmal von Herzen danke, Sick. Danke, André. Ja, und damit zum Schluss, wie immer, die Frage, wie geht's nächste Woche direkt weiter? Ich habe eine unglaublich faszinierende Frau zu Gast. Adrine Simonian ist da. Die ehemalige Opernsängerin ist jetzt Regisseurin für experimentelle feministische Pornografie mit ihrer eigenen Produktionsfirma Arthouse Vienna. So, von der erfolgreichen Opernsängerin, von der großen Bühne rein ins Porno-Business. Das ist schon ein sehr spannender Twist, vor allem, weil sie uns nochmal eine komplett neue Sichtweise auf das Thema Porno und auch überhaupt Sexualität gibt. Und dann gab es in ihrer Geschichte aber auch wieder einen Wendepunkt, über den sie noch nie öffentlich gesprochen hat und der hier wirklich versteht zu begreifen, warum sie diesen Weg in ihrem Leben gewählt hat. Eine unglaublich faszinierende Person, eine unglaublich bewegende Geschichte und wieder viele, viele Einsichten, die, glaube ich, auch in unserem Alltag helfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin nutzt doch gerne die Chance, diesen Podcast zu abonnieren, falls noch nicht geschehen. Vielleicht könnt ihr auch mal eine Bewertung dalassen bei Gelegenheit. Das wird mir zeigen, dass das, was ich hier mache, bei euch ankommt. Und dafür mache ich das ehrlich gesagt. Und es bedeutet mir ziemlich viel, dass so viele Leute von euch mir auch Mails oder über Instagram Nachrichten schreiben. Gerne, gerne weiterhin. Ihr erreicht mich über post@leonwinscheid.de oder über meine Instagram-Seite. Ich lese alles durch und freue mich riesig, dass hier wirklich so eine Community gewachsen ist. Bleibt mir also bitte gesund und gewogen. Wir hören uns wieder. Euer Leon.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.